Radio Salü, die Martina Straten Show.
Wie schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Schön, dass alle an Bord sind. Ich bin auch an Bord und ja, wir gucken mal, was dieser Podcast heute so bringt. Bei mir war diese Woche echt viel los. Also wir hatten irgendwie die volle Stresswoche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Schule geht ja jetzt so langsam in den Endlauf vor den Sommerferien. Meine Tochter wechselt auch noch die Schule, also das heißt, die ist jetzt in der vierten Klasse, kommt jetzt in die fünfte und da steht allerhand an Projektwochen und Abschiedsfeste und alle sind so ein bisschen wehmütig und man merkt so, wow, die Zeit rast so, das geht so schnell. War das nicht gestern, als ich die zum ersten Mal in den Kindergarten gebracht habe? Es ist jetzt schon eine krasse Zeit, also auch mit der Kleinen, man merkt so, die ist nervös und die freut sich auf die neue Schule, aber es ist eben auch dann alles neu und wir atmen des Öfteren mal tief durch, mein Mann und ich, weil ja, das ist auch für so ein Kind ein neuer Lebensabschnitt und sie hat auch das Recht, so ein bisschen unruhig zu sein und ein bisschen zart beseitet. Geht uns ja auch so, wenn wir irgendwas Neues haben. Und ich finde, bei den Kindern ist es oft so, dass man das so übersieht, dass man da so wegsieht und sagt, na ja, komm, ey, ja, wir wechseln jetzt mal die Schule, na und ich wechsle meinen Job oder so. Ja, aber für die Kinder ist das ganz, ganz großer Schritt. Also für alle, die Kinder haben, die nach den Sommerferien eingeschult werden oder Kinder, die jetzt die Schule wechseln oder die demnächst in den Kindergarten gehen oder die ihr Abitur machen oder ihren Abschluss irgendwo, vorsichtig händeln gerade, wie rohe Eier, sage ich immer, dann geht's. Ja, jetzt geht's aber nicht um rohe Eier, sondern es geht um Äpfel. Also genauer genommen geht es um ein Apfelmädchen. Das ist nämlich der Titel des Buches, das ich euch heute vorstellen möchte. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen, auf das ich mich wirklich gefreut habe. Es ist von Tina N. Martin und heißt Apfelmädchen. Ein ganz cooler Thriller, der im schwedischen Norden spielt. Und da geht es um eine beschauliche Kleinstadt hoch oben im schwedischen Norden, um eine grausam ermordete Lehrerin, zwei Kinder und eine clevere Ermittlerin, die niemals aufgibt. Und das ist der erste Fall für Idun Lund. Und da spinnt die Tina N. Martin, die Autorin, einen sehr intelligenten, sozialkritischen und hochspannenden Thriller zusammen. Apfelmädchen ist nicht umsonst auf Anhieb an die Spitze der schwedischen Bestsellerliste geschossen. Und es ist wirklich toll, dieses Buch. Es ist sehr tiefgründig. Es ist Teil einer düsteren Intrige, die auf zwei Zeitebenen spielt. Und natürlich habe ich die ersten Sätze für euch. Die Dunkelheit ist allumfassend, hüllt sie ein wie Nebel und raubt ihr die Sicht. Sie blinzelt, aber nichts tut sich. Dieser Raum ist nicht dafür vorgesehen, dass Licht hineinfällt. Es riecht nach Sägespänen und frisch gehobeltem Holz. Ihr schwirrt der Kopf, aus Panik wird Hysterie, die beinahe erstickend ist. Sie hat solche Todesangst, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Sie kommt hier nie wieder weg, niemand wird sie entdecken. Denn wer würde je darauf kommen, dass sie hier ist? Es geht hier zu Ende mit ihr. Hier in diesem dunklen Raum stirbt sie. Hier, wo es so stark nach Holz riecht. Allmächtiger, hilf mir. Also das ist schon hart. Der Prolog ist aber auch ziemlich hart, den habe ich euch gerade vorgelesen. Aber es kommt natürlich noch viel mehr. Es geht um schlimme Themen. Es geht um Spuren von Machtmissbrauch und was das hinterlässt, wenn einem das in der Kindheit geschehen ist. Und was passiert, wenn die Opfer durch das Raster staatlicher Fürsorgeorganisationen fallen. Tina M. Martin und Apfelmädchen ist bei Blanc Vallée erschienen und ich kann es euch nur empfehlen. So ist es. Nur das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Dieses Buch ist richtig spannend. Und ihr wisst ja, eine meiner heimlichen Leidenschaften oder gar nicht so heimlichen Leidenschaften ist das Lesen. Und ich finde ja, dass Leidenschaft etwas so Elementares und so Wichtiges ist, die man für ganz viele Dinge hegen kann. Für Bücher, Schokolade, Männer, Sex, Liebe, Kinder, Tiere. Also da fällt mir sehr, sehr viel ein. Und ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, dass ich mal Post daraus gemacht habe. Liebe Leidenschaft, Neulich habe ich so über dich nachgedacht, was du eigentlich bist. Im Internet steht, du bist eine das Gemüt ergreifende Emotion. Okay. Und dann habe ich mich gefragt, was du für mich bist. Für mich bist du Liebe. Für mich bist du Lust. Du bist in meinem Leben in so vielen Bereichen. In der Art, wie ich meinen Mann liebe, fast genauso wie in der Art, wie ich Schokolade liebe. Ich wette, dass jetzt jemand lacht, aber das ist wahr. Du bist so vieles. Du bist in der Religion, in der Politik, in der Kunst und auch in unserem Gefühl für unsere Tiere. Du bist die Liebe zu unseren Kindern. Du kannst manchmal zu Hass werden, zur Zerstörung und zu Wut, aber überall dort, wo du bist, ist Leben. Ich habe gelesen, dass du in unserem limbischen System wohnst. Das ist der Bereich in unserem Gehirn, wo Emotionen verarbeitet werden und Triebe entstehen. Mir ist eigentlich egal, wo du wohnst, Hauptsache du bist da, denn du machst unser Leben um so vieles reicher und bunter. Mit dir, liebe Leidenschaft, geht der Job leichter von der Hand, die Kindererziehung fällt weniger schwer und der Sport macht Spaß. Bleib bloß bei uns, unser ganzes Leben lang, denn solange du da bist, sind wir jung. Im Herzen, im Körper und im Kopf. Liebste Grüße, deine Martina. So ist es und ich finde, dass wir die Leidenschaft viel zu wenig in unser Leben lassen. Also manchmal sind wir alle so kontrolliert und jeder denkt so, vielleicht doch besser nicht. Und wir stehen manchmal so auf der Leitung, wisst ihr, was ich meine? So, dass anstatt mal die Schläuche frei zu machen und das durchfließen zu lassen und dieses Gefühl für Leben zu haben, weil das ist Leidenschaft, ne? Also man fühlt sich so lebendig, wenn man etwas hat, für das man brennt. Also, ich hoffe, ihr habt was. Der Wendler hat was Neues, Leidenschaftliches. Das will ich jetzt auch gar nicht so in Abrede stellen, weil das Kind kann ja nichts dafür. Das Baby ist geboren, es ist ein Junge. Und ich habe ja immer gesagt, weil der mir so auf die Nerven gegangen ist letztes Jahr, ich habe immer gesagt, der findet hier nicht mehr statt. Ja, er findet auch nicht mehr groß statt. Das Kind können wir jetzt nochmal erwähnen. Also der Wendler und Laura haben ein Baby bekommen, es ist ein Junge, alle sind wohlauf. Und was sonst noch in der Welt der Promis los war, das hört ihr jetzt. Moderatorin Nazrin Eckes zieht es aus Deutschland weg. Irgendwie, wie so viele gerade. Sie will nach Mallorca und zwar ganz. Sie hat da schon vor einiger Zeit eine Finca gekauft, pendelt aber noch zwischen Mallorca und Deutschland. Und deshalb soll die Insel jetzt für immer ihre Heimat werden. Sie liebt die Ruhe, abseits der großen Touri-Orte, das Meer und die Menschen. Und ich würde sagen, gute Wahl, liebe Nazrin. Markus Lanz hat anscheinend ein süßes Geheimnis. Er lebt ja jetzt schon länger von seiner Frau Angela getrennt. Sie hat auch schon einen neuen und auch der Moderator wurde jetzt öfter mit einer Frau gesehen. Offenbar gehen die Kinder der beiden auf dieselbe Schule und nachdem sie die Kids dann getrennt voneinander dahin gebracht haben, treffen sie sich immer öfter noch auf einen Kaffee und umarmen sich bei der Verabschiedung und so weiter. Naja. Also so eine Umarmung und so ein Kaffee will ja nichts heißen, aber falls es so wäre, würde ich mich für ihn freuen. Ex-Prinz Harry und seine Meghan haben keinen guten Lauf gerade. Nach dem Aus für Meghans Podcast, den sie ja nicht ganz so dolle hingekriegt hat und wo sie auch ein bisschen gefuscht hat und ihre Sprachbeiträge dann nachträglich reingeschneiden hat lassen, stresst jetzt auch noch ihr Haus- und Hofsender Netflix rum. Netflix soll die beiden angeblich unter Druck setzen, dass sie mehr liefern. Die sind unzufrieden mit den Folgeprojekten. Da gab es ja diesen großen Deal, diese Doku-Soap und Harry und Meghan sollen einen Vertrag für $100 Millionen abgeschlossen haben. Der galt aber nicht nur für diese Doku-Soap, sondern auch für mehr. Die Hälfte haben die beiden jetzt bekommen von dem Geld und jetzt will Netflix mehr Leistung sehen. Da ist die Stimmung aber nicht ganz so gut, glaube ich. Das ist wohl wahr. Ich habe jetzt einen Filmtipp für euch und das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Es ist sehr lustig, weil als der so ganz anfing, groß zu werden, damals mit Titanic, Leonardo DiCaprio meine ich, da fand ich den schon so toll. Der ist ja jetzt unwesentlich jünger als ich, aber damals kam es mir so vor, als wäre der wirklich richtig viel jünger als ich. Ja, er ist auch richtig viel jünger als ich, aber pst. Okay, und trotzdem fand ich den immer so toll. Und das hat sich nie gegeben. Ich weiß noch, als der Film The Beach rauskam, das war für mich oder ist einer der Filme für mich, wo er wirklich gut ist. Den hat kaum einer auf dem Schirm, diesen Film. Ich liebe den, weil ich diese Idee von einer ja, einer Lebensgemeinschaft auf einer Insel liebe und diese Vorstellung, was passiert da mit den Menschen, wie entstehen da Dynamiken und so, das ist super gelungen in dem Film. Leonardo DiCaprio ist also einer meiner Lieblingsschauspieler und genau mit ihm kommt diese Woche ein echt geiler Film. Aviator mit Leonardo DiCaprio und da geht es um die größten Filme, die größten Flugzeuge, all das sollen Howard Hughes zum reichsten Mann der Welt machen. Der ist nämlich ein texanischer Millionenerbe und in seiner Lebensplanung ist er überhaupt nicht kleinlich. 4 Jahre arbeitete er an seinem Regiedebüt Hell's Angels, der erschien 1930. Der verpulvert gigantische Summen für dieses Fliegermelodram und Hughes erobert Diven wie Ava Gardner, Catherine Hepburn, der konstruiert dicke Flugzeuge und sexy Büstenhalter und stürzt gegen Ende der 40er Jahre in politische Skandale und in eine schreckliche Zwangsneurose. Martin Scorsese rekonstruierte Aufstieg und Fall des egomanen Genies mit einem immensen Aufwand und mit tollen Darstellern. Allen voran der fantastische Leo DiCaprio. Cate Blanchett erhielt als Audrey Hepburn, die spielt sie, einen Oscar. 4 weitere Oscars gab es für Kostüme, Schnitt, Ausstattung und Kamera. Ihr seht, ihr müsst den Film gucken. Aviator kommt am Montag um 20.15 Uhr auf Arte und natürlich in der Arte Mediathek. So ist es. Und wir kommen jetzt zum Gast der Woche. Und das ist ein Mann, auf den ich mich wirklich freue. Wie ihr wisst, bin ich ja große Tierfreundin und freue mich immer, wenn ich über Tiere sprechen kann in dieser Sendung. Und das tue ich heute mit einem Mann, der, wie soll ich es sagen, ein sehr intensives Verhältnis zu Tieren hat. Joa Berg ist bei mir und der ist Kuhflüsterer. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, lieber Herr Berge.
Hallo, grüße Sie. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich auch, weil ich habe mich jetzt so viel mit Ihnen beschäftigt, dass ich fast das Gefühl habe, ich kenne Sie persönlich. Aber eigentlich sind Sie von Haus aus IT-Spezialist.
Richtig, ja.
Dann kam der Tag, da haben Sie 2 kleine Rinder gekauft und sind aufs Land gezogen. Mhm. Wie genau war das?
Ja, man muss sagen, zurück aufs Land, also eigentlich zurück auf, zu den Wurzeln. Also ich komme vom Land als Kind, bin dort ja auf einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und war vor allem mit Tieren zusammen. Und ja, also schon ganz als kleiner Junge hat diese besondere Verbindung zu Tieren und vor allem zu Kühen schon angefangen. Und ich habe da eine Kindheit erlebt, die sehr, sehr prägend war. Und dann kamen tatsächlich ja mehr als 25 Jahre völlig städtische Auszeit quasi. Aber dieser Traum von Kühen oder von eigenen Kühen, der war immer da. Und auch wenn lange nicht die richtige Zeit dafür war. Und dann kam eines Tages einfach, wurde der Wunsch so stark, dass ich entschieden habe, jetzt ist es soweit. Und habe 2 Kühe in mein Leben geholt. Und damit hat sich mein Leben wieder um 180 Grad gewendet. Und ich bin genau dort wieder gelandet, wo ich als Kind schon gewesen bin.
Wie schön. Und dann haben Sie zusammen mit Lena, Markus und Lilly den Lebenshof gegründet. Was ist genau der Lebenshof?
Genau, das war dann ein gutes Jahr später. Das hat natürlich mein komplettes Leben umgekrempelt in jeglicher Hinsicht. Natürlich raus aus der Stadt, ins Land, mit Tieren zusammen, mit der Natur. Aber auch meine Werte haben sich natürlich in der Zeit verändert, weil die Tiere natürlich zu Freunden geworden sind, sag ich mal, und einen ganz anderen Stellenwert erreicht haben und ich ihnen einfach ganz anders begegnet bin. Und dann habe ich Freunde kennengelernt, die Sie gerade genannt haben, die ähnliche Werte hatten wie ich damals. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir einen Lebenshof, also viele kennen das Wort auch noch als Gnadenhof, wobei ich das Wort Lebenshof viel passender finde. Und das ist dahinter steckt ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Tieren, die ansonsten nicht so viel Glück hätten, ein sicheres Zuhause für immer zu geben.
Und warum sind es gerade Kühe, Joa? Das haben Sie eben schon mal angedeutet, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, über diese Kindheitserlebnisse. Aber was fasziniert Sie so an diesen Tieren?
Ja, es ist ganz schwer in Worte zu fassen, obwohl ich die Frage so oft bekomme. War schon immer da, das war nichts, was ich irgendwann im Laufe der Jahre dann kennengelernt habe oder wo ich mich daran erinnere, dass es irgendwie was war, was mich besonders fasziniert hat, sondern Kühe waren, solange ich denken kann, immer in meinem Leben. Das heißt, da muss irgendwie schon von Anfang an was da gewesen sein und ich glaube, sind ja diese großen, mächtigen Tiere, die aber gleichzeitig so, ja, so sanft sind, so ruhig und einfach schon immer, ja, für mich persönlich vor allem, ja, die Schulter zum Anlehnen waren. Damals als Kind wie heute auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese besondere Aura, diese Ruhe, die mich wirklich runterfahren lässt und sehr besonders ist einfach.
Ja, die sind doch anders als Pferde, ne? Weil Pferde sind immer so ein bisschen so hibbelig, ne? Und so Kühe, die sind so richtig om.
Ja, om, genau, das ist genau das passende Wort. Also da, merke ich ja nicht nur selbst, sondern höre ich auch immer wieder von anderen, die vielleicht eine erste Begegnung haben, dass diese Ruhe einfach extrem ansteckend ist.
Ja. Als ich klein war und auf dem Bauernhof meiner Großeltern und meines Onkels unterwegs war, da gab es abends immer die Szene, wenn wir die Kühe von der Wiese holen mussten, mussten wir uns so an die Straße stellen, beide Arme ausgestreckt und haben den Kühen zugeguckt, wie sie von der Wiese in den Stall liefen. Und wenn ich heute mich daran erinnere, denke ich, Mann, hatten diese Kühe es gut. Joa, als sie klein waren, da sind sie schon auf den Nachbarbauernhof gelaufen, da haben wir also quasi dasselbe erlebt, und haben Zeit mit den Kühen verbracht. War das auch so eine Art Flucht bei euch zu Hause? 14 Kinder, strenge Erziehung, war viel los und bei den Kühen war es ruhiger?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass genau diese Erinnerungen, die Sie beschreiben, dass das genau auch meine Erinnerungen sind. Das waren so die Events sozusagen, die der kleine Joa total spannend fand. Kühe holen, alles was irgendwie so mit
kleine Martina auch.
Ja, genau. Und alles was so rund um die Organisation der Tiere oder der Kühe vor allem war, da war ich immer mit dabei. Ob das eine Art Flucht war, habe ich bewusst nie so empfunden, also weder damals noch jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, also ich werde es tatsächlich auch öfter gefragt. Natürlich war es eine andere Welt. Ich hatte den Trubel zu Hause und würde sagen, das war auch für mich völlig normal und völlig okay. Und hatte dann die Ruhe mit den Tieren, wo dann vielleicht weniger gesprochen wurde oder gar nicht gesprochen wurde oder auf eine andere Art kommuniziert wurde. Und in der habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Das war aber so meine Welt. Und das war schon natürlich so ein Rückzug mit Sicherheit, was ganz Besonderes, nur für mich sozusagen ein bisschen, aber das war gar nicht so bewusst und ich glaube, beide Welten waren völlig okay und gingen gut nebeneinander her.
Die Kuh, die Rexi vom Nachbarbauernhof bei Ihnen, wurde geschlachtet und das hat sie verändert. Das hat auch dafür geführt, dass Sie heute als erwachsener Mann das tun, was Sie damals nicht tun konnten. Nämlich die Kuh retten, im übertragenen Sinne. Ist das richtig?
Ja, richtig, genau. Also das Rexi war meine beste Freundin, also war mein Pflegekalb damals, als ich ungefähr 8 Jahre alt war, wurde sie geboren und dann hat sie mich einige Jahre begleitet, die sehr, sehr intensiv waren. Wir haben jeden Nachmittag zusammen verbracht, ich bin spazieren gegangen, ich bin später auf ihr geritten und habe einfach quasi mit ihr Zeit verbracht, rumgehangen und ich glaube, das war eine sehr, sehr besondere, sehr prägende Zeit und dann kam irgendwann der Tag, 4 Jahre später ungefähr, dass sie gehen musste, weil einfach ihre Milchleistung nicht ausreichend war oder sogar eher im Gegenteil, also sehr, sehr schlecht war im Verhältnis zu den restlichen Kühen und das ist natürlich ein Problem für einen Milchviehbetrieb, auch damals schon natürlich. Und deshalb musste sie früher vielleicht als andere gehen und das war natürlich sehr, sehr hart. Und ich habe versucht mit meinen Mitteln als kleiner Junge sie irgendwie zu retten, aber da gab es natürlich nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten und letztendlich konnte ich sie nicht retten. Und natürlich hat sich da viel verändert für mich, sondern auch, also die Zeit auch dann hat sich verändert. Ging dann immer weniger zu den Bauernhöfen und dann kam ja auch die Jugend, die dann alles verändert hat, sag ich mal. Und dieses Bewusstsein, diese Erinnerung an damals mit all dem, was passiert ist, das hat sicherlich seinen Beitrag dazu geleistet, dass ich heute genau das tue, was ich tue. Und zwar Kühe und andere Tiere zu retten.
Es gibt den Lebenshof, lieber Herr Berge. Das ist ein gemeinnütziger Verein, da verdient niemand dran. Der wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Und das ist sicher auch noch jede Menge Arbeit, weil sie auch noch ganz viel so administrativ machen. Dazu noch Instagram, Facebook und Co. Das ist ganz schön viel, oder?
Ja, zum einen möchte ich auch zu dem Begriff Kuhflüsterer was sagen. Also das werde ich ja tatsächlich sehr oft genannt. Flüsterer, also man kennt das ja, Pferdeflüsterer oder Hundeflüsterer und so weiter, das verbindet man ja tatsächlich eigentlich eher mit Trainer und das ist tatsächlich auch nicht das, was ich als treffend empfinde, weil ich bin niemand, den man holt, wenn man ein schwieriges Rind hat oder ein Training braucht oder so, sondern ich sehe mich viel mehr als Freund der Tiere, als jemand, der versucht, diesen Tieren auf Augenhöhe zu begegnen, auch wenn das natürlich ein Prozess ist. Und die Arbeit hinter so einem Projekt ist natürlich enorm in allen Bereichen. Das ist klar, das ist einfach, ich sag mal, ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb in Anführungsstriche mit der täglichen Versorgung und alles rund um die Tiere, Tierpflege und so weiter. Aber wie Sie sagen, ist natürlich auch jede Menge außenrum. Und wir wollen natürlich, wir haben ja eine Motivation, nicht nur diese Tiere zu retten, die wir aufnehmen können, was natürlich sehr, sehr limitiert ist, sondern wir wollen natürlich diese Botschaft in die Welt tragen. Wir wollen natürlich den Tieren, oder das ist natürlich meine ganz persönliche Mission, diesen Tieren eine Stimme zu geben, zu zeigen, was da für individuelle Persönlichkeiten dahinter stecken, mit eben Gefühlen, Emotionen, Humor, all das, was man vielleicht ansonsten maximal Haustieren zugute schreibt. Und das gehört alles dazu und das ist viel. Aber ich stehe auch nicht alleine hinter diesem, sondern wir sind inzwischen deutlich über 15 Menschen, die sich in ganz verschiedenen Rollen und Bereichen um dieses Projekt kümmern. Und wir unterstützen uns da täglich zusammen und nur so ist das machbar.
Es geht ja, wie Sie gerade schon sagten, nicht nur darum, die Tiere zu retten. Es geht auch um dieses Verständnis für unsere Nutztiere. Und das finde ich, wenn ich da jetzt nochmal mit meiner Kindheit anfange und darauf zurückgucke, das war früher irgendwie selbstverständlicher, ne? Also man hat einfach mehr vom Tier mitbekommen. Das wurde trotzdem geschlachtet. Aber es war eine andere, eine selbstverständlichere Art, finde ich. Es war eine andere Haltung und es war ein bewussterer Umgang damit. Heute musst du dem Kind erstmal erklären, dass die Salami, die da auf seinem Brot liegt, eigentlich früher mal eine Kuh war. Und ich finde, nur wenn man das weiß, kann man sich auch für oder gegen die Salami entscheiden. Wissen Sie, wie ich meine?
Ja klar, ich glaube, das ist ein komplexes Thema. Ich sehe das schon auch so, dass sich da viel getan hat oder viel vielleicht in eine falsche Richtung entwickelt hat, einfach durch die ganze Industrie natürlich auch in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, wir Kinder vom Land haben das damals sicherlich noch mehr mitbekommen. Das gibt sicherlich auch noch die Kinder, die es heute mitbekommen, aber eben diese Kleinbauern, die zu meiner Zeit damals üblich waren, von denen es ganz viele gab, die sind ja inzwischen von der Großindustrie weitestgehend abgelöst. Und deshalb ist es natürlich viel weiter weg von uns Menschen und von den Kindern auch. Ja. Und ich gebe Ihnen da völlig recht. Auch ich habe mich alle Jahre als sehr, sehr tierlieb bezeichnet und habe trotzdem Fleisch und andere Tierprodukte konsumiert. Und erst wieder mit den Tieren, also durch die Tiere oder zusammen mit den Tieren, haben sich für mich da auf eine ganz natürliche Weise meine Werte verändert und meinen Blick auf die Tiere verändert und natürlich dann eben auch mein Konsumverhalten.
Ja, ich hatte die Diskussion neulich noch mit meinem Mann, weil der sagte, wir essen doch gar nicht so viel Fleisch. Meine ich, nee, aber wir trinken zum Beispiel viel Milch. Ja und? Ich so, naja. Und damit eine Kuh Milch gibt, muss sie ein Kalb haben. Und das Kalb wird ihr weggenommen. Und die männlichen Kälber, die schaffen es nicht, weil die sind einfach ziemlich nutzlos in dem Ganzen. Und das stimmt, das habe ich jetzt so noch nie gesehen. Ich so, Also es ist ein weites Feld. Ja.
Das ist ein weites Feld, absolut.
Joa Berge ist mein Gast, hat ein Buch geschrieben, was ich sehr empfehlen kann. Das heißt Kühe kuscheln, ist bei Gräfe und Unser erschienen. Und lieber Herr Berge, wir haben jetzt schon ganz viel über Kühe gesprochen, über unsere Ernährung, über das, wie sich alles entwickelt hat. Sie waren ja nicht immer quasi Kühekuschler und Tierrettler, sondern Sie haben auch mal ein wildes Leben in Köln gehabt, habe ich mir sagen lassen. Vermissen Sie das nicht manchmal in all der Arbeit, in der Einöde, in Anführungsstrichen, auf dem Hof, weit weg von der großen Stadt?
Nein, es ist tatsächlich genau umgekehrt und das hört sich vielleicht komisch an, aber wenn ich manchmal was vermisse, dann ist es tatsächlich noch mehr Ruhe.
Okay.
Und also ich habe, glaube ich.
Also die Hallig. quasi.
Ja, irgendwie einfach ganz alleine irgendwo in der Einöde und einfach wirklich zur Ruhe kommen, weil natürlich auch das für manche wahrscheinlich sehr ruhige Leben, was ich heute führe, manchmal doch sehr trubelig ist, weil es einfach natürlich sehr viel Arbeit mit sich bringt und Verpflichtungen und so weiter. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich an Urlaub denke oder sowas, dass ich dann denke, oh, irgendwo alleine in der Hütte, vielleicht mit dem Hund oder so, am besten mit einer Kuh natürlich, dann das wäre schön. Und tatsächlich dieses wilde Partyleben und überhaupt dieses getriebene Leben, was ich natürlich auch lange gelebt habe, sehr städtisch getrieben von Party, Urlaub, Partnerschaften, aber eben auch Karriere und so weiter. Das war auch völlig in Ordnung für all diese Jahre, aber ich muss es heute nicht mehr wieder haben. Ich bin wirklich froh, dass da sehr viel mehr Ruhe eingekehrt ist.
Wie kann man euch und dem Lebenshof denn helfen? Mit Spenden wahrscheinlich, ne? Weil das ist ja das, was ihr am dringendsten bräuchtet.
Absolut, genau. Also wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und der lebt von Spenden. Und nur so funktioniert es. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass schon so viele Menschen unsere Arbeit verfolgen und uns auch auf diese Weise unterstützen. Aber natürlich kann man auch einfach mit Inhalte teilen, den Menschen davon erzählen, vielleicht auch einfach über den eigenen Konsum nachdenken. Und all das sind alles kleine Baustellen, die uns natürlich helfen oder die unserer Mission dahinter einfach helfen, dass es in die Welt getragen wird.
Findet euch man euch denn? Also habt ihr eine Internetseite oder so?
Ja, wir sind überall sehr stark vertreten. Also man findet mich unter meinem Namen natürlich mit allen sozialen Medien, mit persönlicher Webseite, aber das gleiche gilt für den Lebenshof, also der nennt sich Lebenshof Odenwald e.V. und ist auch überall auf den sozialen Medien und mit einer eigenen Webseite vertreten.
Lieber Herr Berger, es war toll.
Ich habe dich auch, vielen Dank.
Ganz viel Lust bekommen, wieder mal mit einer Kuh zu kuscheln. Was ich früher echt, wirklich als Kind, machst du das. Du legst dich einfach daneben. Ja, ich glaube, ich muss mal bei euch vorbeikommen. Aber das sagen wahrscheinlich viele, die dann so Kühe kuscheltouristen sozusagen.
Ja, das ist tatsächlich, steht nicht bei uns auf der Angebotsliste. Ja. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, den Kontakt zu Kühen oder anderen Tieren zu suchen.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Das war schon wieder. Es war ein toller Podcast. Das hat mir total viel Spaß gemacht heute. Ich gehe natürlich nicht ohne den Spruch der Woche. Und der Spruch der Woche kommt von Osho. Also Osho ist ja Bhagwan und ja, auch ich stehe Bhagwan kritisch gegenüber. Also das mit den ganzen Rolls Royce hätte er sich sparen können, diesen ganzen Sektencharakter im Übrigen auch. Aber er war auf der anderen Seite auch ein echt guter, ich will mal sagen, Prophet ist vielleicht das falsche Wort, aber ein guter Philosoph. Und dieser Spruch hier ist von ihm. Wenn du dich glücklich fühlst, liegt es an dir. Niemand sonst ist dafür verantwortlich, nur du allein. Du bist dein Himmel und du bist deine Hölle. Und damit hat er total recht. Weil all das, was wir mit uns rumtragen, das liegt auch ganz viel an unseren Emotionen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn du schlechte Laune hast und du steigerst dich da rein und es wird immer schlimmer und es wird immer schlimmer und du kommst nicht mehr da raus, es ist tatsächlich dann deine eigene Hölle. Und manchmal ist es ganz einfach, so einen Schritt da rauszugehen, sich was Gutes zu tun, durchzuatmen und das Leben gut zu finden. Und dann ist es deine Hölle. Also ich finde den Spruch klasse. Ich wünsche euch jetzt eine richtig tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche im Podcast wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr den abonnieren würdet. Das ist ganz einfach. Ihr klickt auf Folgen bei diesem Podcast oder eben auf Abonnieren. Kostet auch nichts, aber dann werdet ihr jede Woche daran erinnert, wenn es hier eine neue Folge gibt. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis nächste Woche und bis dahin passt bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.